ARD.
MDR Kultur. Café.
Herzlich willkommen im MDR Kultur Café. Ich bin Kerstin Poppendick und bei mir ist heute die Liedermacherin, Songschreiberin, Komponistin und Labelinhaberin Anna Depenbusch. Vielen Dank für die Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Das sind ja gerade aktuell keine leichten Zeiten für Musiker, Musikerinnen, Künstlerinnen allgemein. Überall wird Geld gestrichen. Es heißt immer, ja, Kunst ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Jedenfalls bekommt man oftmals von der Politik das Gefühl, dass ja Kunst verzichtbarer Luxus wäre. Wenn du jetzt nochmal die Uhr zurückdrehen könntest, so auf Ende Schulzeit, was würdest du anders machen?
Gar nichts. Also ich würde genauso weitermachen. Also ich bin leidenschaftlich gerne Sängerin, Musikerin. Ich kann nichts anderes. Ich liebe diesen Beruf. Es ist ja auch eine Berufung und ich bin ja auch breiter aufgestellt. Also das habe ich ja gerade schon bei deiner Anmoderation gehört.
Hat denn was gefehlt?
Nicht, dass ich wüsste. Und ja, also es ist, ich glaube, es ist mein Leben. Musik ist mein Leben und es hat in der Schulzeit schon angefangen und deswegen würde ich nichts anders machen. Ich würde es genauso machen. Ich finde das einen tollen Beruf und ja.
Wie schön, wenn man das sagen kann.
Ja, finde ich auch. Ich merke manchmal, dass ich nicht gerne jetzt Newcomerin wäre. Also ich bin ja wirklich auch in so einer Zeit in diesem Beruf gewachsen, wo es noch kein Social Media gab, wo man sich noch nicht so selber vermarkten musste. Das stelle ich mir manchmal nicht so einfach vor, muss ich sagen. Aber ja, damals gab es für mich keine andere Wahl.
Über geheimnisvolle Künstlernamen, die Zeit als Gemüselastwagenfahrerin und einen Wohnungsbrand. Darüber unter anderem werden wir heute sprechen und natürlich auch über das Schönste überhaupt, nämlich
das Schönste überhaupt?
Da dachte ich, jetzt kommt spontan Musik.
Ja, aber das habe ich ja eben gerade schon fast gesagt. Also genau, Musik ist toll, Musik ist toll. Und ich glaube aber, das Schönste überhaupt sind Menschen. Das Schönste überhaupt ist wirklich die Inspiration überhaupt, Lieder über Menschen, diese ganzen Geschichten, dieses Zwischenmenschliche, das ist das Schönste. Und das bringt dann mich zur Musik.
Du bist gebürtige Hamburgerin.
Ja.
Dann gab es aber mal einen kurzen Abstecher für so ein Jazz-Gesangsstudium in Berlin, einen ganz kurzen Abstecher. Aber das heißt ja auch, dass die Musik ja schon deutlich früher in deinem Leben gewesen sein muss. Weil man geht ja nicht einfach nur so nach Berlin zum Jazzgesang studieren, wenn man keine Ambitionen hat in Sachen Musik.
Genau, das stimmt. Und das war ausgelöst durch meine Schule. Wir hatten, also mit wir meine ich meinen großen Bruder und mich, wir sind auf eine Schule gegangen, da gab es eine Big Band und da gab es so einen Jazz-Schwerpunkt. Und da konnte man anfangen zu improvisieren. Wir hatten Gehörbildung und auch viele Musiker von dieser Schule sind dann irgendwann auch zum Studieren gefahren und hatten dann auch Jazz studiert. Und insofern war es dann gar nicht mehr so ein Riesenschritt. Also mein Bruder, der ist 3 Jahre älter, der hat dann auch Jazz studiert. Und dann war ich wirklich einfach nur noch so ein Nachzügler, die das dann auch mal probieren wollte. Und die ganze Ausbildung hat dann mehr oder weniger wirklich in der Schulzeit angefangen, also mit Gehörbildung. Ich glaube, das war eigentlich so das Wichtigste.
Ist schon außergewöhnlich, so eine Schule zu haben, weil du hast ja gesagt, das war gar keine konkrete oder spezielle Musikschule.
Nee, das war eine Gesamtschule und das war ein ganz toller Musiklehrer, der uns da ja, so infiziert hat mit Musik. Und der halt auch gesagt hat, so Gehörbildung, hör genau hin, was hörst du? Der hat dann uns die Noten weggenommen und gesagt, improvisier mal was, was fällt dir denn ein? Und da halt auch so ein bisschen die Angst zu verlieren, relativ früh, so dass man sich auf seine Ohren verlassen kann und dass einem irgendwie was einfällt. Das war wirklich da ganz prägende Zeit.
Ja, und das zeigt ja auch, wie wichtig Lehrer sind. Ja. Ich meine, stell dir mal vor, du hast einen anderen Musiklehrer gehabt. Dein Leben wäre wahrscheinlich komplett anders verlaufen.
Ja, genau. Also ich staune da auch immer. Also dass wirklich auch so ein Feuer entfacht wird in so einer Zeit. Oder ja, keine Ahnung, manchmal auch mit Sprachen oder dann hat man eine tolle Französischlehrerin oder irgendwen und ja, das prägt einfach enorm und bei mir war es die Musik.
Ich wollte ganz lange Englischlehrerin werden, weil ich fand, meine Englischlehrerin war so schlecht, dass ich dachte,
ja, da musst du was gegen
tun. Ich würde gerne das quasi wieder gut machen, indem ich Englischlehrerin werde, weil ich fand, Lehrer sein ist ja das eine, dass du irgendwie eine Beziehung aufbaust zu den Kindern, aber auch wie man etwas vermittelt, das Didaktische ist wirklich schwer, das kann nicht wirklich jeder.
Nee, das stimmt total.
Aber das mit dem Jazzgesangsstudium hat ja dann doch nicht geklappt, weil du hast ja ziemlich schnell abgebrochen.
Genau, ich habe abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt die deutsche Sprache. Ich hatte das Bedürfnis, auf Deutsch zu singen und ich hatte auch das Gefühl, ich möchte irgendwie eigene Texte schreiben. Und das ist da zu kurz gekommen. Also es war doch sehr traditionell, einfach Jazz-Standard, so wie man sie aus dem Realbook kennt, also so amerikanisch geprägt. Und da hatte ich irgendwie was vermisst. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich fahre noch mal einmal nach Amerika, nach New York. Ich schlage mich da noch einmal durch diese ganzen Jazzclubs. Und wenn ich es danach nicht entscheiden kann, dann brauche ich noch länger. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, was hier in New York abgeht, das fand ich ganz beeindruckend. Mhm. Und dann bin ich zurück an die Hochschule und habe aber gemerkt, das hat hiermit gar nicht so viel zu tun. Also mir fehlt da auch so diese Eigenwilligkeit und irgendwie das Mutige. Und dann habe ich abgebrochen, relativ früh.
Was ja clever ist, als wenn man sich dann quält und sagt, es hat gar nichts gebracht. Aber hast du das jemals bereut, quasi keinen Abschluss zu haben?
Nee, das habe ich nicht bereut. Es stand für mich auch fest, dass wenn ich das Studium hinschmeiße, dass ich dann trotzdem weiterhin auch noch Gesangsunterricht nehme. Dass ich dann halt weiter auch das Gefühl habe, ich komme voran und ich lerne was. Und ich habe aber sehr mit mir gerungen, weil natürlich auch so ein Platz an der Hochschule ist was Besonderes. Also da bewerben sich sehr viele Leute und dann diesen Platz zu kriegen, ich war hin und her gerissen, aber es war letztendlich die richtige Entscheidung.
Und anstatt das Studium zu Ende zu machen, bist du dann nach Island gefahren? Also nicht wirklich anstatt, aber das war offensichtlich eine prägende Reise für dich.
Das war 2001.
Aber das war, nachdem du das Studium abgebrochen hast?
Genau. Das war auch einfach aus so einem Wunsch. Ich war damals Björk-Fan. Ich fand die toll. Ich fand die mutig. Ich dachte, irgendwas hat die. Ich muss dem auf die Schliche kommen. Ich muss nach Island fahren. Und dann war das sozusagen direkt nach dem Studium, dass ich dann gemerkt habe, ich will selber produzieren. Ich fand damals auch so elektronische Musik spannend. Und dann habe ich da einen Winter verbracht und fand das richtig, richtig toll. Also ja, hat mich sehr, sehr beeindruckt, dieses Land.
Und was hast du musikalisch mitgenommen von da?
Ich glaube, es war für mich eher wie so eine kleine Mutprobe. Also wirklich auch ein bisschen auf die innere Stimme zu vertrauen und auch irgendwie zu merken, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, welchen Weg man einschlagen kann. Und das war für mich da irgendwie so der erste Schritt. Es war eigentlich eher eine Mutprobe, zu merken, hey, du machst das schon, du gehst schon irgendwie deinen Weg. Und das war schön.
Und dann hast du irgendwann auch als Background-Sängerin bei Udo Lindenberg gesungen. War das auch eine Mutprobe oder einfach nur, du musstest ja irgendwie auch dein Frühstück und die Miete verdienen?
Das war eigentlich Erfahrung sammeln. Also ich habe in ganz vielen Projekten gespielt und ganz viel in der zweiten Reihe Musik gemacht. Auf der Bühne bin ich gewesen, auf Tour bin ich mit gewesen, im Studio. Und das war für mich Erfahrung sammeln. Ich habe da auch wenig ausgelassen, muss ich sagen, dass ich auch irgendwie, ich wollte halt ganz, ganz viel lernen und ich wollte zugucken, wie andere das machen. Und ich wollte irgendwie dabei sein und Udo Lindenberg, das war ein ganz tolles Projekt und das war musikalisch total interessant. Und da hatte ich dann wirklich Erfahrung gesammelt, also auch auf großen Bühnen teilweise und mit großen Produktionen. Und dann habe ich mir da so meinen kleinen, in meinem Hirn mir da so meine kleinen Notizen gemacht für mich selber. Dann zu gucken, okay, ja, das fand ich gut, das lief gut oder wie mache ich das, wenn ich mal auf Tour bin? Und das war für mich eine Ausbildungszeit.
Bezahltes Praktikum.
Ja, sozusagen.
Ja, aber du hast ja auch Sachen gemacht und veröffentlicht, nicht als Anna Depenbusch, sondern unter einem Pseudonym.
Ja.
Warum?
Weil das auf Englisch war, weil es sehr wenig mit mir zu tun hatte. Und weil das auch Studioarbeit war. Also ich habe viele Sachen auch gesungen, weil ich dann dachte, es reizt mich sportlich. Mhm. Ich finde nicht, dass ich gut klinge in Englisch. Und dann waren das so Projekte, da habe ich dann einfach mir einen Namen ausgedacht. Aber es ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Aber ich fand das immer eine Herausforderung. Also ich habe ja auch eine Zeit lang in so Coverbands gesungen, weil ich dann auch, ja, es ist wie Stimmtraining, da mal zu gucken, kann ich das überhaupt singen? Wie würde ich das singen? Und das ist dann so richtig sportliches Training.
Und wann gab es dann diese Phase, wo du als Gemüselastwagenfahrerin gearbeitet hast?
Das war nach der Schulzeit.
Okay, also quasi ein Schülerjob.
Genau, das war so ein Schülerjob und das habe ich mehrfach gemacht, weil das immer so eine Zeit war, man holt halt dann den Laster irgendwie vom Hof ab und dann fährst du halt einfach diese Gemüsekisten, diese Abokisten halt in diese privaten Haushalte. Ja. Und ich konnte dann immer Musik hören im Auto und ich bin auch gerne Auto gefahren. Und das war für mich einfach wirklich so ein, ja, so ein Schuljob.
Und wenn du jetzt mal auf diese Anfänge zurückblickst, wie schwer ist es denn eigentlich, so eine richtige Karriere als Musikerin aufzubauen? Weißt du, du hast ja so viele verschiedene Stufen und ich glaube, es gehört ja wesentlich mehr dazu, als eine schöne Stimme zu haben, so wie du, und auch gute Lieder zu schreiben. Das ist ja schon auch wie ein Geschäft.
Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht genau, was für eine Antwort man da geben kann, weil ich glaube, das Wichtigste, was man braucht, ist halt Durchhaltevermögen. Für so viele Sachen brauchst du halt Durchhaltevermögen, weil es gibt diese Durststrecken immer wieder. Also es gibt immer Phasen, wo man durchhängt und denkt, oh Gott, schaffe ich das? Oder wie geht's weiter? Ja, und dann geht es weiter. Aber das gibt's in allen Berufen, dass man irgendwie auch an sich zweifelt oder dass man irgendwie denkt, ich weiß gar nicht genau, packe ich das? Und was ich halt bei der Musik so toll finde, ist, dass man halt auch so viel zurückkriegt. Also, und ja, es gibt Berufe, da kriegst du gar nicht so viel zurück. Also wirklich dieses in Kontakt sein mit einem Publikum oder halt auch eine Band zu haben, auf die man sich verlassen kann, ein Team zu haben, mit dem man immer, also wie eine Schulklasse, dann klassenfahrtmäßig auf Tour geht, weil man sich dann schon kennt und sich aufeinander freut. Und ja, das ist natürlich toll. Und ich glaube, ich habe mir gar nicht so unendlich viele Gedanken darüber gemacht, was eigentlich hätte schiefgehen können. Sondern ich habe eigentlich immer viel geübt, gearbeitet, mich auch weitergebildet, dann mit selber Klavier lernen, dass ich dann auch merke, okay, ich möchte mich selber begleiten können. Ich hatte dann auch immer meine eigenen Noten und konnte das alles dann auch notieren. Also so irgendwie, ich habe mich ganz früh schon immer weiterentwickelt und irgendwie, ja, dann mit der Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen kam dann eins zum anderen, ist so mein Eindruck.
Ich habe schon gesagt, du bist Liedermacherin, du schreibst ganz wunderbare Chansons, die erzählen von ganz alltäglichen Situationen, die erzählen von zwischenmenschlichen Beziehungen und ganz viel von Liebe in den unterschiedlichsten Facetten. War das eigentlich eine ganz bewusste Entscheidung, also Chansons zu machen, oder ist das einfach das gewesen, was aus dir rausgekommen ist?
Also ich glaube, es ist das gewesen, was aus mir rausgekommen ist, ohne nachzudenken. Wenn ich jetzt aber zurückblicke, dann war es für mich eigentlich diese Kombination aus ein bisschen Jazz, weil es gibt ja dann halt auch manchmal so stimmliche Ausreißer, wo man sagt, okay, im Pop gäbe es das nicht. Und auch immer diese Liebe für eine spezielle Besetzung, spezielle Arrangements, Streicher sind dabei, Bläser sind dabei. Und ich glaube, es ist diese Kombination. Und als Kind gab es eine Liebe für französischen Chanson, also schon so für so dieses dramatische, theatralische Edith Piaf habe ich sehr geliebt, weil meine Eltern das gehört haben. Also irgendwie lief das bei uns zu Hause, also immer irgendwas so Dramatisches. Und das gefällt mir einfach auch im Moment noch sehr gut, dass ich merke, okay, es muss irgendwie ein bisschen größer sein als die Welt.
Sprichst du Französisch?
Nee, leider nicht. Aber ich bin auch in unserer Familie die Einzige. Alle anderen sprechen fließend Französisch. Mich hat es irgendwie übersprungen.
Aber kann man ja immer noch lernen.
Das stimmt.
Und du hast auch schon gerade gesagt, ja, Chanson, aber eben auch mit Einflüssen aus der Jazzmusik zum Beispiel. Aber das ist ja noch viel mehr. Manchmal kommt da auch so ein bisschen Blues durch. Selbst Country-Musik und Polka. Hast du mal versucht, ganz bewusst was anderes zu probieren? Also eine ganz neue Richtung für dich zu entdecken, die vielleicht auch kommerziell erfolgreicher wäre?
Oh, keine Ahnung. Hast du einen Tipp? Was fällt dir da ein? Also ich glaube, ich brauche für mich halt irgendwie immer eine Herausforderung und irgendwas, worauf ich auch Lust habe. Wenn ich zum Beispiel am Klavier sitze und mir neue Lieder ausdenke, dann denke ich die Bühne immer mit. Ich denke nicht nur die Aufnahmen. Also es gibt ja auch wirklich Künstler und Künstlerinnen, die dann so introvertiert einfach so ganz tief in sich reinhorchen und dann kommt irgendwas dann raus aus ihrem Innersten. Und ich denke aber immer auch schon, wie würde sich das auf der Bühne anfühlen? Und deswegen, ich brauche es auch abwechslungsreich und ich muss irgendwie das Gefühl haben, dass es live gut funktioniert. Deswegen denke ich eigentlich, wenn ich ein Album schreibe, sofort auch die Bühne mit.
Wie wichtig ist denn überhaupt Erfolg?
Also Erfolg macht dich natürlich unabhängig. Erfolg heißt, du kannst dein Leben finanzieren und es heißt auch, du kannst dich musikalisch ausleben. Das ist halt manchmal so bitter, dass man irgendwo natürlich dann auch versuchen muss, auch Geld wieder reinzukriegen, damit du die nächste Produktion bezahlen kannst. Und wenn du dich ausleben möchtest mit einem Orchester, mit einem Streichquartett, was auch immer, das kostet alles Geld. Und deswegen, ich glaube, es muss irgendwie in Balance sein, dass man merkt, okay, ich kriege eine Resonanz für das, was ich tue. Die Leute wollen in die Konzerte kommen und dann, ja, dann kriege ich Geld dafür und investiere das wieder zurück in die nächste Produktion. Also Produktion, Tour und so wechselt sich das dann ab. Aber ich glaube, so ein gewisser Erfolg ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Weil das ja auch so eine Bestätigung ist für, es gibt Leute, die interessiert das, was du machst, ohne dass man sich jetzt anbiedert, sondern dass man halt einfach sagt, ich möchte in Resonanz ja mit meinem Publikum sein. Und das ist mir wahnsinnig wichtig.
Du gehst ja auch demnächst wieder auf Tour und die ersten Konzerte sind ja auch schon ausverkauft. Das muss ja auch dann ein ganz tolles Gefühl sein, zu wissen, es funktioniert.
Ja, also das ist ein tolles Gefühl. Und es ist aber auch ganz wichtig, schon zu wissen, es kommen Leute, weil es wird nicht einfacher. Und mit einer Band auf Tour zu gehen, ist es alles so wahnsinnig teuer geworden. Also Tourbus, Hotels, diese ganzen kleinen Posten, die immer in den Kosten steigen. Und dann auch zu wissen, okay, es ist auch schon ein Teil abgefedert, der macht es natürlich dann auch entspannter, als dass man irgendwie die ganze Zeit bangen muss und Angst hat, oh, kommen genug Leute, können wir das denn überhaupt finanzieren? Weil eine Tour kostet richtig viel Geld.
Aber dieses Geld, kommt das dann von dir letztendlich?
Ja.
Bei anderen ist ja dann quasi ein Label dahinter oder ein Management, die dann eben das Geld eintreiben. Mhm. Und bei dir kommt es von dir.
Genau, das kommt von mir. Ich bin sozusagen mein eigenes Label und genieße dieses eigene Tempo. Ich kann selber entscheiden, wann ich was veröffentliche, wann ich auf Tour gehen will, mit wem ich auf Tour gehen will. Und das ist eine enorme Freiheit, die ich künstlerisch total genieße. Ich war früher auch mal bei einem Major-Label, das war Sony Music. Das war auch so für einen Start total wichtig. Also genau, weil genau, dann kam eine große Produktion. Ich war bei Inas Nacht und das waren alles so ganz wichtige Meilensteine in meiner Karriere, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, das Timing, es würde mir gut tun, das selber zu entscheiden. Und ja, deswegen ist es jetzt so, ich habe eine Booking-Agentur und das ist so mein einziger Partner, mit dem ich so ganz eng überlege, wann kommt die Tour, wo wollen wir spielen, wer kommt mit. Und ja, da sind wir immer im engen Austausch. Aber es gibt kein Label, das das dann vorstreckt und dann muss ich diese Schulden ein Leben lang abtragen. Das gibt's ja auch, solche Modelle. Dann ist man auf Lebzeit gefesselt an irgend so ein Label und versucht da irgendwie rauszukommen.
Aber dieser Druck, all die Musiker, Musikerinnen, die du mitnimmst, auch finanzieren zu können, da muss ja enorm sein dann.
Das geht eigentlich, weil ich mache das ja nicht zum ersten Mal.
Klar.
Und das hilft mir total. Es gibt auf jeden Fall Termine auf der Tour, die sich dann auch querfinanzieren müssen. Mhm. Das vergisst man manchmal auch, dass man natürlich auch versucht, neues Publikum zu generieren. Das heißt, du spielst in einer Stadt, wo du vielleicht noch nicht warst und die macht Minus. Aber du spielst da trotzdem, weil dann kommen vielleicht das nächste Mal mehr Leute. Und ich finde, das macht total Sinn. Also wirklich auch da selber in sich selbst zu investieren und zu sagen, ich komme jetzt und nächstes Jahr kommen dann noch mehr Leute. Und es gibt dann auch manchmal, dass ich zwischendurch dann auch nochmal Termine alleine am Klavier spiele, die dann auch nochmal was querfinanzieren. Aber jetzt im Mai und Juni ist jetzt erstmal nur Tour mit dem Kaiserquartett zusammen.
Ich mag deine Texte total gerne, weil da ist so viel Sprachwitz drin und da ist ganz viel Liebe drin und die Art auch, wie du diese Texte singst, wie du mit deiner Stimme umgehst, ist ganz besonders. Und ich frage mich dann immer, wenn du zum Beispiel durch den Supermarkt gehst, ne, und du bist in einem Marmeladenregal, denkst du dann darüber nach, könnte man einen Song über Blaubeermarmelade schreiben? Oder wo kommen für dich die Inspirationen her?
Ich glaube, das ist irgendwie so ein Ping-Pong-Spiel zwischen bewusst und unbewusst. Also es gibt wirklich Sachen, man stellt sich das ja manchmal so romantisch vor. Man steht da und dann weht einen irgendwie die Inspiration an und dann, ach, dann hat man eine Idee. Und es funktioniert im Grunde auch so. Es gibt immer so einen Funken für eine Idee und dann geht wirklich die Arbeit los. Also dann habe ich vielleicht irgendwie eine Zeile, die ich schön finde und wenn ich dann aber einen Song draus machen will, dann ist das richtig mühsam. Da muss man wirklich dranbleiben, dran sitzen, sich da durchbeißen. Dann guckst du ins Reimlexikon, was reimt sich denn nochmal auf so und so und dann ja, versuchst du irgendwie Redewendungen, dann suche ich auch nach neuen Formulierungen. Aber dieser schöne Moment, wo man dann im Supermarkt vor den Marmeladen steht, der ist immer sehr leicht. Und dann geht wirklich so die Arbeit los. Und ich sammle viele Ideen einfach im Notizbuch oder halt irgendwie in der Memo-Funktion von meinem Telefon. Und dann höre ich das immer mal durch und gucke, was kann ich davon weiterverwenden, was passt zu was. Ja, und dann gibt es manchmal zwischendurch auch so diese sehr schönen Momente, wo einen wirklich was ganz tief berührt und dann schöpft man wirklich aus dieser tiefen Emotion. Aber das passiert nicht immer. Das sind besondere Momente. Also das kann ein Film sein oder selbst wenn ich in einem Konzert von jemand anderes bin und das mich so berührt, dass ich dann auch denke, oh, muss jetzt auch was schreiben.
Wenn ich manchmal Musiker, Musikerin frage, wie sind sie denn auf dieses Lied gekommen oder wie ist das denn passiert, dann kriege ich ganz oft die Antwort, das Lied ist zu mir gekommen. Mhm. Und ich finde das für jemanden, der eben nicht Musiker, Musikerin ist, total schwierig zu verstehen. Was heißt das denn, das Lied ist zu mir gekommen? Was passiert denn da?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein romantischer Gedanke, so dieses, ich stelle meinen Körper zur Verfügung, möge die Muse durch mich durchfahren. Da kann natürlich nur was rauskommen, wenn du vorher was reingetan hast. Und das heißt, in irgendeiner Form Formulierungen, Harmonien, bestimmte Melodien, Klänge, Redewendungen, Sätze. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das wirklich so funktioniert mit der Muse, also dass man sich so als Kanal sieht. Es gibt auf Tour ein Lied, das heißt Der Astronaut. Und ich habe vor diesem Lied meistens eine Ansage, wo ich eigentlich genau über sowas spreche, dass ich dann halt sage, ich frage mich, wo die Lieder herkommen. Wo kommt eigentlich die Idee für ein Lied her? Und dann beschreibe ich die Situation so, ich sitze am Klavier und ich warte. Ich sitze da und warte und warte und warte und irgendwann kommt ein Lied. Und dann sage ich meistens auch so, ich bin halt der festen Überzeugung, dass alle Lieder dieser Welt schon fertig sind. Die schwirren halt im Kosmos herum und suchen sich dann jemanden aus, zu dem sie wollen. Und wenn du dann da nicht sitzt, dann hat das Lied dich halt verpasst. Dann geht es halt zu jemand anderes. Und da merke ich, dass das Publikum das eine total schöne Vorstellung findet. Also die Lieder kommen zu dir, die suchen dich aus. Und ja, und da musst du halt da sein. Und irgendwie, ich nenne das dann immer kreativen Bereitschaftsdienst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so stimmt. Ich finde diese Vorstellung aber toll, sich vorzustellen, ich habe das auch alles gar nicht selber gemacht. Also weil das wird mich total überfordern, sondern sich vorzustellen, es ist auch ein Anteil von da draußen. Irgendwas da draußen kommt zu mir und dann haben wir das zusammen gemacht. Ich erzähle auch manchmal von meinem Flügel. Ich habe so einen alten Flügel und ich sage immer, wir schreiben die Lieder zusammen. Ich könnte mir das gar nicht ausdenken, weil da fehlt ja noch der Gesprächspartner, nämlich der musikalische Part. Und ich finde das eine total entlastende Vorstellung, zu sagen, ja, und wenn der Flügel einen schlechten Tag hat, dann haben wir halt keine guten Ideen. Ich stelle mir das halt auch ziemlich stressig vor, sich immer vorzustellen, es muss aus mir selber, ich muss das alles wieder schöpfen können. Nee.
Hast du manchmal Angst, dass einfach nichts mehr kommt?
Eigentlich nicht, weil dafür ist die Welt zu bunt. Und wenn ich das Gefühl habe, mir fällt nichts ein, dann ist das eigentlich ein Zeichen, mal wieder spazieren zu gehen. Also ganz einfach, wirklich. Also du musst dann auch nicht irgendwie in Urlaub fahren oder groß die weite Welt bereisen. Du kannst einfach vor die Tür gehen und dann fällt dir schon was ein.
Ich habe ja zu Beginn der Sendung gesagt, dass wir auch über einen Wohnungsbrand reden werden. Und das war nicht irgendeine Wohnung, die da abgebrannt ist, sondern es war deine. Und das war im Februar, also noch gar nicht lange her. Und vor allem war es nicht nur die Wohnung, was ja schon schlimm genug wäre, sondern es war ja auch dein Studio. Wenn du an diese Nacht zurückdenkst, woran erinnerst du dich noch?
Daran, dass ich überlebt habe, weil es war wirklich sehr, sehr knapp. Und der Körper funktioniert in so einer Notsituation einfach. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich aus der Wohnung rausgekommen bin. Also die Feuerwehr hat mich übers Fenster rausgeholt. Und es war sehr knapp. Und dann zu merken, ich habe keine Verbrennung, ich habe keine Rauchvergiftung und ich kann auf Tour gehen. Also da sind mir wirklich auch einfach die Tränen dann in die Augen gekommen. Und ja, da merke ich auch, ja, dass es mir so durch und durch geht. Ich habe noch nicht so viel darüber gesprochen und ja, ich merke das auch jetzt gerade.
Hm. Aber das heißt, irgendwann ging dann der Feueralarm an oder kam zuerst die Feuerwehr? Wie war das denn?
Also ich kann mich nicht an den Feueralarm erinnern, der war aber an. Also die Rauchmelder sind angesprungen. Ich konnte mich daran erinnern, dass ich dann das Feuer gehört habe, direkt unter mir. und dass dann die Feuerwehr auch schon überall geklingelt hat.
Ich habe schon gesagt, die Wohnung ist ausgebrannt, das Studio ist ausgebrannt. Das heißt, materiell wirklich alles weg.
Es ist nicht alles abgebrannt, aber es ist alles zerstört. Das Feuer war im Schlafzimmer und im Flur. Und dann gibt es halt überall diesen Rauchschaden und diesen Rußschaden und halt auch einen Löschwasserschaden. Mhm. Und jetzt ist das ganze Haus unbewohnbar. Und da muss man jetzt auch einfach mal sehen, wie jetzt diese Sanierungsarbeiten laufen. Und auf unbestimmte Zeit kann ich da jetzt nicht zurück. Es gibt aber auch einige Dinge, die ich retten konnte. Also es gab zum Beispiel, meine Ukulele war in einem Koffer. Und dieser Koffer, der ist kaputt, aber die Ukulele ist heile. Die kommt mit auf Tour.
Und deine Musik, die du bisher aufgenommen hattest, ist die gesichert?
Nee, die ist nicht gesichert. Also Festplatten sind kaputt, der Computer ist kaputt. Ja, ich muss einfach jetzt das Album nochmal neu planen. Also es ist aber auch so, dass ich das Gefühl habe, dieser Einschnitt ist so gravierend, dass es gibt jetzt eigentlich nur noch so ein Danach. Also dieses, es gibt ein Davor und ein Danach. Und ich habe den Eindruck, ich würde mich jetzt nochmal neu aufstellen wollen für das Album. Also wir haben viele Skizzen aufgenommen, wir haben viele Ideen aufgenommen, Songfragmente. Und ich glaube, ich werde das nochmal neu zusammenstellen. Und ja, auch zusammen mit dem Kaiserquartett einfach jetzt auf der Tour auch ein paar Sachen anspielen. Wir wollen ja auch ein, zwei neue Stücke spielen und ja, mal gucken.
Du hast vorhin schon von deinem Flügel gesprochen. Der hat ja auch einen Namen.
Ja, Frau Rachals, die ist nicht in meiner Wohnung.
Ach.
Ja, Frau Rachals steht in dem Studio, wo ich vorher war. Und ich hatte dann mir sozusagen zu Hause einen Traum erfüllt und mir da ein Gesangsstudio eingebaut. Also so eine Raum-in-Raum-Konstruktion, wo ich einfach für mich als Home-Studio meine Gesänge aufnehmen kann. Und ja, einfach diese Vorstellung, morgens aus dem Bett mit Puschen und Kaffee in der Hand, einfach direkt mich irgendwie ans Keyboard zu setzen und was aufzunehmen, das fand ich toll. Und dieser Traum ist jetzt erstmal geplatzt.
Wenn du sagst, du kannst jetzt erstmal auf unbefristete oder unbestimmte Zeit nicht in deine Wohnung, wo wohnst du denn dann jetzt?
Das weiß ich noch nicht. Hast du was?
Nicht in Hamburg.
Ja, ich hangel mich. Ich hangel mich jetzt gerade von Kinderzimmern, wo Kinder ausgezogen sind, zu hier braucht jemand was Blumen gießen, weil jemand im Urlaub ist, WG-Zimmer. Ich hangel mich gerade durch die Welt. Und im Mai geht es, wie gesagt, auf Tour. Dann bin ich ja sowieso erstmal 3 Wochen unterwegs und danach geht das Gehangel weiter. Und ich habe auch hin und her überlegt, suche ich mir jetzt eine Wohnung, wo ich bleiben kann oder poker ich wirklich ein bisschen auf Abenteuer, weil ich meine, ich habe auch kein Hausrat mehr. Ich werde mir irgendwann einen Koffer kaufen für die Tour und dann lebe ich, glaube ich, ein Jahr lang aus dem Koffer. So der Plan.
Und was ist es, was dir jetzt aktuell Kraft gibt?
Also was mir Kraft gibt, ist, so absurd es klingt, ist einfach Struktur. Also diese ganzen kleinen Routinen, die ich früher hatte und die ich so lieb gewonnen habe, die fehlen mir jetzt. So dieses, den Lieblingstee morgens im Fensterbrett zu sitzen und den zu trinken und solche Kleinigkeiten. Und ich merke, dass jetzt eine neue Struktur mir gut tut. Also wirklich auch diese Tour im Blick zu haben und zu wissen, ich muss üben, ich muss irgendwie gucken, dass wir diese Arrangements jetzt zusammenkriegen und dass, ja, ich habe ja auch keine Bühnenkleidung mehr. Ich habe ja irgendwie, genau, ich muss jetzt gucken, wie es weitergeht. Und das motiviert mich aber auch, zu wissen, es kommt die Tour, wir spielen die Tour und ja, und jetzt muss ich bis dahin wirklich mich zusammensammeln.
Ich habe ja dein Newsletter abonniert, der kam regelmäßig und auch an den sozialen Medien hast du regelmäßig Sachen erzählt. Dann gab es eine Pause und dann irgendwann kam ein Post von dir, wo du davon erzählt hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass es darauf bestimmt viel Reaktionen gab, oder?
Ja, da gab es viele Reaktionen, aber sehr, sehr mitfühlend. Und also ich habe ganz viel großen Support bekommen und sehr herzliche Nachrichten. Also auch wo Fans mir erzählt haben, was ihnen passiert ist. Also sehr persönliche Geschichten und das ist wirklich anrührend. Und ja, da bin ich auch ganz froh und dankbar, dass das einfach auch so einen starken Support gibt.
Eigentlich sollte im Mai ein neues Album erscheinen, mit dem du dann auf Tour gehen wolltest. So war der Plan. Die Tour wird stattfinden, das Album gibt es aber erstmal nicht. Aufgrund des Brandes, über den wir gerade gesprochen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei der Tour nicht nur darum geht, den Menschen deine Musik zu bringen, vor allem jetzt auf dieser Tour, sondern auch, dass es vor allem für dich wichtig ist, auf die Bühne zurückzukehren, um auch selber so ein bisschen zu heilen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auch, wie eben schon erwähnt, ich brauche einfach jetzt eine neue Struktur und auch eine neue Routine. Weswegen ich überhaupt dann nochmal drüber nachgedacht habe, macht es überhaupt Sinn, auf Tour zu gehen ohne ein Album, war, ich hatte dann mich umgehört, auch bei Kollegen und bei Freundinnen. Und dann war halt irgendwann auch so, dass ich so viel Rückmeldung gekriegt habe von Leuten, die meinten, weißt du was, das, was dir da passiert ist, da haben wir alle Angst vor, dass ein Feuer kommt und alles weg ist, dass man nichts mehr hat, dass man diesen Verlust verkraften muss. Also einmal natürlich diese Dankbarkeit, okay, mir ist nichts passiert, und dann aber halt auch dieses Gefühl von, die ganzen alten Fotos sind weg, die ganzen Bücher sind weg, alle Erinnerungen sind weg. Und dann meinten wirklich halt auch Freunde und Freundinnen so, ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, dass du davon erzählst, weil du willst auf der Bühne immer authentisch sein, du möchtest irgendwie glaubhaft sein, und dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal in Urlaub und danach machen wir weiter wie vorher. Sondern ich habe ganz viel Support gekriegt von Leuten, die meinten, ich glaube, du musst davon erzählen. Und zwar in deinen Worten, mit deinen Liedern, mit dem, was du auf der Bühne bieten möchtest. Und das hat mich dann letztendlich auch zu dieser Entscheidung gebracht, dass ich merke, ich möchte authentisch sein und ich möchte davon erzählen. Und ich weiß jetzt schon, dass mich auf der Bühne ganz viel selber so rühren wird. Also überhaupt dazustehen mit den Streichern im Rücken. Also ich merke das auch jetzt schon, wenn ich darüber länger rede, dass mich das einfach so tief berührt. Diese Möglichkeit, ey, mir ist nichts passiert und wir spielen das jetzt.
Hm. 2020 hast du eine EP veröffentlicht, Echtzeit. Und da singst du ja auch so ein bisschen von einem Neuanfang. Und wenn ich dich jetzt reden höre, das, was du erlebt hast, kann ich mir nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber du wirkst so unglaublich positiv, das finde ich super inspirierend.
Ach, wie schön, das freut mich sehr.
Hm, Wahnsinn. Aber kannst du denn schon wieder ans Komponieren, ans Liederschreiben denken oder ist das noch zu früh?
Also mir fehlt jetzt gerade dieser Ort, weil wenn ich Lieder schreibe, dann muss ich das Gefühl haben, ich bin ungestört. Und im Moment bin ich halt immer irgendwo zu Gast. Und ich könnte mir vorstellen, dass das womöglich auf Tour passiert, weil ich manchmal dann auch, wenn Soundcheck ist oder wenn ich dann irgendwie für mich Sachen anspiele, dass da manchmal wirklich Momente frei werden, wo man auch Dinge ausprobieren kann. Also ich übe im Moment Klavier, da tingle ich auch von hier nach dort. Aber so richtig zum Schreiben bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Aber ich bin da fest von überzeugt, das kommt irgendwann.
Vielleicht wäre das ja auch ein Thema für ein Album. Also gar nicht, weißt du, jetzt irgendwie ein Lied zu schreiben über einen Brand, sondern über diese Gefühle und diese ganze emotionale Welt, die damit zu tun hat.
Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Also unsere Tour, die heißt ja jetzt auch so zwischen Liebe und Kummer. Mhm. Also diese Ambivalenz, dieses Gefühl von, ich bin so dankbar und trotzdem habe ich diesen Verlustschmerz. Und davon irgendwie zu erzählen, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch wirklich Thema des Albums wird. Mal sehen.
Als der Plan noch da war, dieses Album im Mai zu veröffentlichen, da gab es ja auch schon eine Vorab-Single, die man auch schon hören kann. Tag im Mai heißt diese Single. Und darauf bist du nicht am Klavier zu hören, sondern mit Gitarre.
Die habe ich aber nicht gespielt. Die hat der Gitarrist gespielt. Und das ist halt so ein ganz sommerliches Lied. Also das haben wir auch auf jeden Fall mit dabei.
Ja, weil ich dachte, vielleicht ist das ja schon ein Hinweis auf eine neue Ausrichtung.
Nee, das ist auch ein Lied, was schon sehr, sehr viel älter ist. Und was wir jetzt aber zum ersten Mal veröffentlicht haben, halt in diesem Sound. Und die Tour startet im Mai und da darf das Lied Tag im Mai natürlich auch nicht fehlen. Das soll dazu.
Bei so einer Katastrophe, die du erlebt hast, da lernt man ja auch immer so ein bisschen was über einen selbst, über die eigenen Prioritäten und Wertigkeiten im Leben. Was ist denn, vielleicht ist es aber auch noch zu früh, aber was ist das denn, was du gerade mitgenommen hast aus dieser Erfahrung?
Also schon, dass ich mit sehr viel weniger glücklich bin, als ich immer dachte. Ich brauche irgendwie ein Gefühl von zu Hause, aber wo auch immer das sein kann, das ist eigentlich völlig offen. Und was ich so merke, ist, dass Freunde so wichtig sind. Also wirklich dieser Kontakt zu so einem Inner Circle, dass man sich auf Menschen verlassen kann, die einen kennen, dass man auch einfach, also zum Beispiel die Tage direkt nach dem Feuer, das war halt wirklich so, ich saß da einfach nur bei meinen Freunden auf dem Sofa. Die haben mich nichts gefragt, die haben nichts gesagt. Wir haben zusammen Fernsehen geguckt, wir haben zusammen gegessen, die haben mir irgendwie einen Tee gebracht und mehr nicht. Und das war das Beste, was sie machen konnten. Und für die Zukunft habe ich jetzt gerade das Gefühl, ich möchte mit leichtem Gepäck reisen. Also ich werde mir nicht viel anschaffen und ich werde gucken, dass ich flexibel bleibe. Und ich möchte irgendwann auch auf Reisen gehen. Also zum Beispiel auch direkt die Wochen nach dem Feuer. Das war so schwierig, weil es so viel zu regeln gab. Also das ist wie ein Fulltime-Job. Dieses Aufschreiben, was war eigentlich in der Wohnung, dann überhaupt diesen ganzen Schutt irgendwie. Du musst durch diese Sachen durch. Das ist so schrecklich. Bestimmte Sachen erkennst du nicht mehr wieder, wo du denkst, ich weiß es nicht, was es war. Es ist ein geschmolzener Berg. Und jetzt merke ich langsam, kommt so eine Leichtigkeit, so ganz vieles weg. Und ich habe mir keine neuen Sachen angeschafft. Und ich werde mit leichtem Gepäck jetzt in die Zukunft starten. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Also es gibt so ein Tabula rasa, was nicht nur Verlust ist.
Deine Konzerte sind immer was Besonderes. Das kann man sehr schön, falls man dich noch nie live gesehen hat, auf dem Live-Album Live in Hamburg hören. Diese Mischung aus die unterschiedlichen Lieder, aber auch dein Umgang mit der Band, wie du deine Songs anmoderierst, was du erzählst über die Lieder, das ist wirklich ganz außergewöhnlich. Aber ich glaube, die Tour, die jetzt kommt, die wird nochmal ganz anders berührend und besonders werden.
Das glaube ich auch. Und zwar, weil es zum ersten Mal wirklich mit so einem hochkarätigen Streichquartett, also das Kaiserquartett ist mit dabei. Und die haben wirklich auch Möglichkeiten, Räume zu öffnen. Ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung das genau geht, aber dieses Gefühl von, es soll poetisch und sehr groß werden. Also ich wünsche mir da wirklich ein weinendes Publikum. Und im nächsten Moment soll es natürlich auch leicht und lachend. Also es soll eine emotionale Berg- und Talfahrt werden. Das wäre ideal.
Die Hamburger Musikerin Anna Diepenbusch war heute zu Gast im MDR Kulturcafé. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Besuch.
Ich danke dir. Es war sehr schön.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.